Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassi-Runde mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute ist wieder eine besondere Folge, denn ich habe einen Gast, und zwar Iris Schöberl von beratungundtraining.at. Wir unterhalten uns über eines meiner absoluten Lieblingsthemen, und zwar Hochsensibilität. Ich bin schon ganz arg gespannt, was ich heute alles von Iris lernen darf. Und ich hoffe, dass auch für dich diese Folge ganz, ganz viele neue und Aha-Momente bringt. Viel Spaß bei der Folge! Herzlich willkommen, Iris. So schön, dass du wieder da sein kannst. Magst du dich einmal kurz vorstellen, bitte?
Ja, hallo. Danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr über die Einladung. ich bin die Iris, bin aus dem sonnigen Burgenland in Österreich und bin von Quellberuf her Verhaltensbiologin. Und ja, seit ich, meine ich, über 15 Jahren als Hundetrainerin, Verhaltensberaterin aktiv. Und im Hintergrund auch sichtbar meine Familienberaterpraxis. Also ich arbeite mit Familien auch, Kind, Hund, Katz, Eltern, das ganze Package, und bin da spezialisiert auf Hochsensibilität, sowohl eben bei Menschen, Kindern, Erwachsenen, aber auch bei Hunden. Und wie das so ist, wenn man sich mit einem Thema intensiv beschäftigt, kommen da auch ganz viele Menschen mit ihren Tieren, die da Bedarf zu haben. Und ja, daher denke ich, bin ich heute bei dir zu diesem Thema.
Ja, auf jeden Fall. Und ich bin schon ganz arg gespannt. Das ist ein super interessantes Thema. Und dann lass uns doch gleich mal einsteigen. Was ist Hochsensibilität eigentlich? Ist es ein Trend, der da momentan losgetreten wird? Oder ist es was, was wir einfach wissen und kennen sollten?
Ja, ich meine, es muss nicht jeder alles wissen und kennen, um ehrlich zu sein. Es ist ein Persönlichkeitsmerkmal, so wie zum Beispiel, ob jemand jetzt introvertiert ist und eher vorsichtig, zurückhaltender ist in Kontakten am Anfang, oder jemand extrovertiert ist, der gleich auf jeden zugeht und super leicht in Kontakt kommt. Das sind auch Persönlichkeitsmerkmale, die wir alle kennen, weil jeder das ein oder das andere betrifft. Und bei Hochsensibilität ist es vom Prinzip auch eine Persönlichkeitseigenschaft oder ein Merkmal. Es schadet nicht, es zu kennen, vor allem wenn es einen selber betrifft. Es erleichtert das Leben, wenn man sich dadurch besser verstehen kann. Es ist aber jetzt nicht zwingend notwendig zu sagen, man muss das Konzept der Hochsensibilität kennen. Ja, aber es gibt es. Also es ist keine erfundene Geschichte. Da gibt es jetzt schon doch auch Daten zu, aus der Biologie, aus der Psychologie, dass es sozusagen einfach auch Tiere oder Menschen gibt, also quer über die Tier- oder Menschenpopulation, die einfach früher auf Gefahren reagieren, die vorsichtiger sind, die Reize intensiver und schneller wahrnehmen, dadurch aber auch mitunter schneller müde sind, überreizt, überfordert sind. Und man sagt eben, dass ungefähr 15-20% der Bevölkerung hochsensibel sind, was ganz gut passt, weil wenn 100% hochsensibel wären, wäre es nicht so gut für die Population, wenn alle zu schnell vorsichtig und oh Gefahr, Gefahr.
Oh ja.
Wenn aber 0% sind, wäre es auch nicht gut, weil diese 15-20% scheinen so eine ideale, ich sage jetzt einmal, Zahl zu sein, dass die Gruppe sozusagen gewarnt wird rechtzeitig, wenn eben von 10 Individuen 1-2 vorsichtiger sind und viel schneller auf ein Rascheln im Wald reagieren oder auf irgendeine bedrohende oder eine Bedrohung reagieren, ist das von Vorteil für die gesamte Gruppe.
Mhm. Super, hört sich gut an. magst du ganz kurz vielleicht ein paar Sätze auch zu der Hochsensibilität beim Menschen was sagen?
Ja, gerne. Also vom Prinzip ist es ja bei Menschen untersucht, ja, beziehungsweise untersucht. Die Wissenschaft steht in den Kindern schon. Aber es gibt da schon einige Daten, die zeigen, dass es zum Beispiel neuronale Unterschiede gibt, dass die Filtermechanismen im Gehirn anders sind. Sprich, dass das Gehirnareal, das Reize als wichtig oder nicht wichtig einstuft, einfach viel mehr Information durchlässt und als wichtig einstuft. dass es eine stärkere neuronale Aktivität gibt in sozialen Kontexten zum Beispiel oder auch wenn es darum geht, Problemstellungen zu lösen, auch bei diesen Suchbildern zum Beispiel, finde die Fehler bei den Suchbildern, ja, dass da bei hochsensiblen Personen die neuronale Aktivität viel größer ist als bei nicht hochsensiblen Personen. Und das erklärt wiederum, warum die hochsensiblen Personen dann schneller ermüden, weil einfach viel mehr Aktivität da ist. Sie sind deshalb nicht besser oder schlechter in diesen Aufgaben, darum geht es gar nicht. Sie sind mitunter manchmal genauer, brauchen aber länger. Also ich kenne das von vielen hochsensiblen Kindern, bei mir landen natürlich in der Verhaltens- oder im Familienberaterpraxis viele hochsensible Kinder. Und da ist es dann, heißt es dann häufig, ja, er ist langsam in der Schule, aber macht alles richtig, also ganz genau und ganz akribisch. Oder eben Perfektionismus ist häufig auch so ein Wesensmerkmal oder dass sie einfach Dinge verstehen wollen, dass sie in einen Raum hineinkommen und sofort erkennen, wenn was anders ist. Dass sie sofort erkennen, wenn irgendein Kleidungsstück irgendwo schief liegt, der Kieselstein im Schuh, da geht gar nichts mehr. Ja. Die Hose, die zu eng sitzt, Katastrophe. In einen Raum hineinkommen, wo es stinkt, geht auch nicht. Ja,
ich muss ein bisschen lachen, ja.
Ja, also das sind so, also wo diese Feinheiten einfach so stark wahrgenommen werden und das kann das Umfeld mitunter in den Wahnsinn treiben, da kommen dann häufig so Meldungen, die stelle ich jetzt nicht so an, das kann nicht kratzen, der Bulli kratzt nicht, sage ich, na woher weißt du, ob mich der Bulli kratzt? Ich meine, das geht
ja,
gar
super.
Nicht, ja?
Ja, genau.
Also es ist dann manchmal sehr schwer als, ich sage jetzt nicht hochsensible Person, diese Welt zu verstehen und nachvollziehen zu können. Und selbst wenn man selbst hochsensibel ist und ein hochsensibles Kind hat, ist das echt herausfordernd. Ja. Weil es dauert alles länger und es wird einfach alles auch mehr analysiert und genau beobachtet und viel intensiver darüber nachgedacht, auch die emotionale Lebenswelt, wo ein sozialer Konflikt zum Beispiel auftaucht und der eine hat einen Konflikt und Konflikt ist beendet, Thema ist erledigt, Punkt, gehen wir weiter. Und bei der hochsensiblen Person kann das halt sein, da wird dann tagelang, mitunter Wochen, das ist kein Scherz, über diesen Konflikt nachgedacht. Ja, und oh mein Gott, und was war da und wie ist das und was denkt sich der und was hätte ich und überhaupt und sollte ich? Also wo sehr viel, auch, aber auch sehr viel Empathie da ist, dieses die Emotionen beim Gegenüber so stark lesen können, weil eben die feinen Mimikunterschiede stärker wahrgenommen werden. Und bei Kindern wiederum ist das Problem unter Anführungszeichen, die können ja selber sich noch nicht sozusagen schützen im Sinne von, was ist meins und was ist deins. Ja? Die haben dieses, gerade die kleinen Kinder haben das noch nicht, die sind noch sehr, sehr eins mit ihren Eltern. Diese Differenzierung findet dann ja erst später statt. Und also im Sinne von, dass sie wirklich differenzieren können, ist das meine Emotion, ist das deine Emotion. Ja, und Kinder übernehmen generell sehr stark Emotionen, vor allem der nahen Bezugspersonen. Und bei hochsensiblen Kindern ist das oftmals noch viel intensiver. Also ich kenne hochsensible Erwachsene, die da einfach noch nicht differenzieren können, wo kommt die Emotion her? Habe ich die jetzt eigentlich übernommen? Sprich, das Gegenüber ist traurig. Und dann werde ich traurig, ohne dass ich mir dessen bewusst bin, dass ich vorher gar nicht traurig war, sondern eigentlich, dass eine Stimmungsübertragung ist und ich dann aber diese Stimmung mit nach Hause nehme. Und das ist halt eine sehr komplexe Angelegenheit. Und wenn dann Menschen oft erfahren, sie sind hochsensibel, ist das so ein totaler Aha-Effekt, weil das so viel erklärt. Auch dieses Anderssein, dieses Nicht-Hineinpassen in die Gesellschaft, dieses irgendwie mal rausstechen, früher müde sein.
Für mich war das eine totale Befreiung. Das war einfach der Wahnsinn schlechthin. Ja, definitiv. Ja. Von daher kann ich auch nur sagen, dass dieses Trendthema und Haken dran, das ist doch nur ein Trend und ach Quatsch, auf keinen Fall. Sondern wenn man da Verdacht hat, wirklich dem nachgehen, weil das kann ganz, ganz arg befreiend sein. Also bei mir war es das absolut.
Das, was tatsächlich ein Trend ist, finde ich, in unserer Generation, ist dieses, bei sich selber hinschauen dürfen und sein dürfen, wer man ist. Und das ist ein Trend unserer Generation. Das war, finde ich, in den vorherigen teilweise nicht. Da gab es diese strengeren gesellschaftlichen Normen, zumindest in unserer Gesellschaft, wo klar war, man hat so zu sein, man hat sich so zu verhalten und rausstechen ist ein totales No-Go.
Ja.
Das haben wir ja zum Glück nicht mehr so stark, zumindest nicht in unseren Breitengraden. Wir dürfen mehr Individuum sein und uns auch ausdrücken in unserer Emotionalität, sofern wir natürlich niemanden dabei schaden, versteht sich.
Ja.
Und dadurch ist es natürlich auch ein Trend zu sagen, okay, ich bin, wie ich bin, ich darf so sein und das ist gut. Und ich finde das aber einen schönen Trend, egal ob man hochsensibel ist
sehr,
oder nicht, ja,
sehr,
zu sein,
total.
Zu sein dürfen, ja, wer man ist und ja, sich nicht ständig zu verstellen. Und das, was schon ist bei hochsensiblen Personen, das erlebe ich auch in der Beratung, ist eben auch dieses sich eigentlich ständig einpassen, versuchen mitzuhalten, zu funktionieren, zu verstellen. Ja, das tun eh die meisten, egal ob hochsensibel oder nicht. Nur die Hochsensiblen, ja, halten es halt mitunter nicht so lang durch wie nicht hochsensible Menschen. Ja.
Super spannend, ein ganz, ganz tolles Thema, wie ich finde. Und jetzt machen wir den Bogen zum Hund. Die Hochsensibilität beim Hund. Magst du darüber was erzählen?
Ja, also beim Hund gibt es wenig wissenschaftliche Daten zu, weil, wie du ja weißt, habe ich immer diesen wissenschaftlichen Anspruch.
Ja, sehr.
Es gibt schon ein paar Studien von Kollegen, ich glaube in der Schweiz, bin ich mir jetzt nicht irre, da haben sie tatsächlich auch hingesehen und diese typischen Wesensmerkmale bei Menschen, die beschrieben werden für Hochsensibilität, auch mittels Fragebogen beim Hund abgefragt, also beim Hundehalter natürlich, der das für den Hund
ja,
ausfüllt. Und ja, also es gibt schon auch dieses Phänomen, das, was wir im Tierreich eher beschreiben, ist so dieses proaktiv versus reaktiv, also eben die, die eher schüchtern, vorsichtiger sind versus die, die eher mutiger nach vorne gehen. Da gibt es diese starken Persönlichkeitsmerkmale von bis, ist ein Kontinuum. Und man hat schon beobachten können, quer über das Tierreich, dass es einfach immer einen gewissen Prozentsatz an Individuen gibt, die vorsichtiger sind, schneller auf Gefahren reagieren. Da gibt es jetzt halt keine wirklich so neurophysiologischen Studien dazu, wie wir das bei Menschen jetzt schon haben. Und es wurde auch nicht als Hochsensibilität betitelt bisher. Beim Hund kam natürlich auch, wie wir jetzt sagen, dieser Trend der Hochsensibilität auf, weil uns der Hund einfach so nahe steht.
Ja.
Und ich bin davon überzeugt, es gibt hochsensible Hunde. Diese ersten 2, 3 Studien sagen ihm auch, ja, also die Eigenschaften vom Prinzip, wie wir sie bei Menschen kennen, gibt es ebenso bei Hunden. Und aus der Praxis würde ich das auch bestätigen, dass wir Hochsensibilität bei Hunden beobachten können. Ob das jetzt auch 15-20% der Bevölkerung sind, da gibt es halt keine wissenschaftlichen ja, Daten zu.
Wie äußert sich's beim Hund? Das heißt, was wären da so die ersten Dinge, woran man es festmachen kann?
Ja, ist es ähnlich wie bei Menschen, also dass sie einfach zum Beispiel leichter erschrecken. Also hochsensible Menschen sind häufig auch schreckhafter, dass sie vorsichtiger sind in neuer Umgebung, dass sie schneller reizüberflutet sind. Das bei manchen Hunden ist es so, dass die dann einfach müde werden, andere werden überdreht, so richtig aufgedreht und gehen in die Hyperaktivität. Das ist ja auch bei Kindern das gleiche in Grün. Das
sind nach da, müde kommt doof.
Genau, ich finde den Vergleich sehr wohl gerechtfertigt zwischen Kindern und Hunden, weil wir ja, bewegen uns im nonverbalen Raum und neurophysiologisch sind wir Menschen und Hunde nicht weit auseinander ja, oder fast ident. Daher ist der Vergleich schon in Ordnung und da haben wir das ja auch, dass dann diese Müdigkeit zur totalen Überreiztheit und Hyperaktivität führt. Und das kann man dann auch beim Hund beobachten oder zum Beispiel, ich kann meine Hündin als Beispiel bringen, die Ridgeback-Hündin Ekaya, meine vorherige, die war sowas von hochsensibel auf allen Ebenen. Wenn da eine Ameise auf ihr geklettert ist in der Wiese, hat die Wiese nicht mehr betreten, hat sich nicht mehr hingelegt, ja, war ganz entsetzt, da ging nur noch hineingehen und irgendwo ins Bett die Legen einrollen und erst dort war Ruhe. Oder wenn sie Bauchweh hatte, hat sie geglaubt, sie muss sterben. Also ich gehe davon aus, dass sie das geglaubt hat, weil sie jetzt solche Panik bekommen. Also das heißt auch wenn körperlicher Schmerz zum Beispiel wird sehr viel stärker einfach wahrgenommen oder überhaupt auch Dinge, die im Körper passieren, Magen-Darm-Aktivitäten, ja, Zyklus bei Hündinnen, ja, wird einfach stärker wahrgenommen. Und weil normalerweise werden ja diese unwichtigen Informationen ausgeblendet vom Gehirn und da werden sie halt nicht so gut ausgeblendet.
Ja.
Und das kann dann schon auch zu einer stärkeren Stressreaktion führen oder dass die Hunde einfach generell, die Hochsensiblen, schneller und stärker auf Stress reagieren. Und es gibt verschiedene Ebenen der Hochsensibilität, also es gibt eben diese kognitive Ebene, wo sehr bei Menschen mit Perspektivenwechsel, sehr leichter Perspektivenwechsel, dass man auch sehr komplexe Zusammenhänge gut erkennen kann. Beim Hund ist das natürlich schwierig zu übersetzen, aber das könnten kognitiv sehr flexible Hunde sein, zum Beispiel, die einfach auch Zusammenhänge sofort erfassen können, Verknüpfungen herstellen können. Wir haben dann auch den sensorisch hochsensiblen Typen, der zum Beispiel auf sensorische Reize, also aufs Visuelle oder Geruch oder vom Hören her sehr sensibel ist. Oder auch vom Tastsinn her. Und dann haben wir noch den emotional Hochsensiblen, wo wir dann einfach von dieser stark ausgeprägten Empathie ausgehen, die einfach auch ein sehr komplexes emotionales Innenleben haben. Und ja, das ist beim Hund schon noch eindeutig. Also meine Hündin hat das auch gehabt. Die hat Emotionen extrem gut wahrnehmen können, hat genau gewusst, wer was braucht, aber war dann halt auch überfordert. Ja. Also die hat dieses Abgrenzen gar nicht geschafft, da musste dann ich natürlich sie entsprechend schützen auch, ja, dass sie da gut zur Ruhe kommt und ja, also sie hat auch alle Reize wahrgenommen, wenn ich mit Evo spazieren war, Radfahrer, Jogger, das. Und andere Hunde nehmen das vielleicht peripher wahr und merken, ha, da ist ein Radfahrer, aber interessiert sie nicht. Ja. Und meine Hündin ist jetzt kein Landei gewesen oder so, das war ein in Wien sozialisierter Hund, also die hat das alles gekannt. Im Vergleich zum Herrn Vivolino, meinen jetzigen Jungrüden, der wirklich ein Landei ist, der kaum in Wien ist, der ein Tierschutzhund war und sehr spät diese Dinge wie Radfahrer, Jogger, Autos und LKW und Bus kennengelernt hat. Aber der hat das zwei, dreimal gesehen, hat zwei, dreimal erfahren, ist nicht interessant, passiert nichts und
Haken
wurscht.
dran.
Ja? Und meine Hündin hat das 100 Mal gesehen und jedes Mal, ein Radfahrer, ein Jogger, was macht der da? Darf der das sein? Ja, also das war einfach total spannend zu beobachten, wenn ich mit mehreren Hunden spazieren gegangen bin, die anderen einfach Nase unten und machen Ding oder schauen mal, aha, und ihr ist kein Reiz entgangen. Das war irre spannend. Ja? Und sie musste aber auch alles so richtig aufsaugen. Ja? Also so als einfach nur stehen zu lassen, ist ja schwer gefallen, ja, mal so.
Super. Hast du das Gefühl, dass es Rasseprädispositionen gibt? Ist dir da schon was aufgefallen? Weil Studien wird es nicht dazu geben, aber.
Genau, es gibt sehr wahrscheinlich eine genetische Disposition, also auch bei Menschen. Also es gibt eventuell einen Zusammenhang mit einer Serotonin. Gentransporter-Variante oder Serotonin-Transporter-Gen-Variante, so gehört es. Ist noch nicht ganz geklärt, aber scheint so zu sein. Und wenn dem so ist, dann können wir auch von rassebedingten Unterschieden sprechen, weil wir natürlich bei Rassen ja auch so ein bisschen auf Unterschiede, die durch Zuchtselektion weitergegeben werden, ja aussehen. Also ich will ja zum Beispiel einen Labi, der super kontaktfreundlich und anhänglich ist. Ich will einen, weiß ich nicht, Akita Inu, der eher selbstständig ist und nicht so der Schoßhund ist. Und ich will einen Rhodesian Ridgeback, der bewacht, selbstständig ist, aber auf jeden Reiz sofort auch irgendwie alles wahrnimmt. Ja, also soll zwar nicht auf alles reagieren, aber soll alles wahrnehmen. Ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass es gewisse Rassen gibt, zum Beispiel in Ridgeback, wo das relativ häufig vorkommt. Da glauben viele, boah, die sind so groß und stark und Wachhund und Jagdhund und die haben vor nichts Angst und sind so robust. Eigentlich sind das die totalen Weicheier. Eigentlich sind das total hochsensible Hunde, die nach außen so diesen harten Kern, also harte Schale und innen total weichen Kern haben. Fehler, puh, es gibt Hunde, wenn du da Fehler machst, die sind total robust und stecken das weg. Und dann gibt es Rassen, die stecken echt nicht gut weg und der Ridgeback gehört einfach dazu.
Ich finde das super interessant, dass du diese Rasse nimmst, weil ich sage auch immer, das ist mein klassisches Beispiel für das Rasseporträt, in dem steht sensibel. Und sensibel ist ein Wort, was wir Menschen in die positive Schublade legen. Wenn wir es umschreiben würden mit hört jeder Ameise husten und kriegt alles mit,
Ja,
weil
genau.
er eben so sensibel ist, dann hört sich das schon nicht
Genau,
mehr so
genau.
positiv an.
Und sie verzeihen halt Fehler halt auch weniger. Ja? Also das merkt man auch in der Hundeabgabe, wenn du nach Ridgeback in Not schaust. Und ich bin ein Ridgeback-Fan, also es kommt sehr wahrscheinlich auch wieder ein Ridgeback zu mir, früher oder später, ist, dass aber tatsächlich die, die in der Vergabe landen, alle schon wirklich schwere Probleme haben, ja,
Ganz
und
arg.
das dann einfach mit sich rumschleppen. Und wenn du dann andere Rassen anschaust, die irgendwie in der Vergabe landen, weil Trennungshund oder was auch immer, schaut das anders aus. Ja, und es ist natürlich jetzt nicht nur der Ridgeback, ja, also gibt auch andere Rassen, die, also zum Beispiel weniger sensibel, würde ich jetzt eher mal sagen, so diese Jack Russell Terrier und Co. Ja? Also das sind so voll die robusten, Kleinen, ja, die da herkommen, die da über irgendwelche Dornen drüber steigen und nicht mal merken, dass sie da jetzt gerade eine Dorne drehen. Und die wurden aber auch auf diese Robustheit gezüchtet. Die wurden darauf gezüchtet, da durchs Gestrüpp zu rennen, in einen Dachsbau hineinzugehen, keine Angst zu haben, nicht zu zögern und nur ja nicht drüber nachzudenken. Ja? Sonst würden sie es nicht tun. Und der Ritschbeck musste punktgenau aufpassen und nachdenken, weil wenn der auf der Löwenjagd nicht aufpasst und nachdenkt, dann war der tot. Also die haben einfach großwild gejagt, die mussten Abstand halten. Also das ist immer die Frage, wofür wurde eine Rasse auch gezüchtet oder auch als Wachhund auch auf jeden, der annähernd anders ist, dann nicht reingehört in das Areal, ja, das bewacht werden soll, sofort zu reagieren. Also ja, da gibt es schon Unterschiede, sage ich einmal auch wie mutig eine Rasse ist oder eher wie vorsichtig. Und die Ridgebacks werden immer als mutig eingestuft, weil sie stellen und nach vorne schießen. Aber wenn man ganz genau hinschaut, merkt man, dass viele gar nicht so mutig sind. Mhm. Ja.
Und glaubst du, dass einfach auch die Zucht von uns Menschen dieses schneller, weiter, besser und noch genauer auf diese ganz speziellen Rasseeigenschaften, glaubst du, das hat auch was damit zu tun? Mir fallen da bei Hochsensibilität tatsächlich immer sofort natürlich auch die Hütehunde und vor allem auch die Jagdhundrassen ein. Also gerade wenn ich auch an die Wischels denke, an die Wischler, die ja auch diesen Hang zu diesem extrem Sensiblen haben. Also denkst du, die Zucht hat auch was damit zu tun?
Naja, wir züchten uns idealerweise Wesensmerkmale. Ja? Mhm. Leider meiner Meinung nach viel zu wenig, sondern viel zu sehr auf Optik, was dann eben der Schuss nach hinten losgeht, um ehrlich zu sein, weil mit der Optik züchte ich mir auch ein Wesen, nur weiß ich es vorher nicht, was rauskommt. Also zum Beispiel Windhunde sind häufig auch sehr sensible Charaktere. Es hängt davon ab natürlich, welche auch. Ja, also auch da gibt es Unterschiede, aber es gibt schon noch Windhunderassen, die mal abgesehen davon, dass sie zart wirken, aber auch was vom Wesen her was Zartes haben. Ja. Und ja, ich meine, natürlich züchten wir dadurch, dass wir Wesensmerkmale rauszüchten, züchten wir auch genetische Parameter mit, die gekoppelt sind, also an denen diese Merkmale hängen. Ja. Also es gibt eben die Beobachtung, dass die Rassen, die immer mehr auf Langbeinigkeit und Tiefbrüstigkeit gezüchtet werden, wie jetzt der Ridgeback, wird immer größer und schlanker und hochbeiniger und sie werden de facto immer nervöser und weniger sicherer. Und bei den Labradoren kennt man das auch, die kleine stämmige Schuhlinie ist viel entspannter und ruhiger. Und die hochbeinige, tiefbrüstige Arbeitslinie ist schon streckenweise überhaupt nicht mehr als Familienhund geeignet, wird aber noch so verkauft. Ist aber ein totaler Arbeitshund und teilweise extrem aktiv und unruhig und nervös.
Also und die Farbschläge haben auch was zu tun damit,
Farbschläge
oder?
Spielen natürlich auch eine Rolle, ja, also gerade beim Labi. Das Thema silberner Labi ist immer für mich, da muss ich mal lachen, weil Entschuldigung, es gibt keine silbernen Labis, es gibt Labrador-Mischlinge, ja, die silber sind. Jetzt werde ich gleich gelünscht von den silbernen Labezüchtern.
Nicht von meinen Hörern, weil das ist ein Thema, was ich auch immer wieder auspacke.
Es gibt keine silbernen, reinrassigen Labis. Man kann überhaupt diskutieren, was ist reinrassig, weil jede Rasse ist aus einer Mischung von Rassen entstanden. Aber die Farblinie kommt einfach von anderen Rassen rein. Zum Beispiel Weimaraner, muss nicht Weimaraner sein, häufig ist es. Der vollkommen konträr im Wesen zum Labrador ist. Und ich meine, dann darf ich mich halt echt nicht wundern, wenn ich einen, das habe ich wirklich erlebt, 5 Monate alten silbernen Labi habe, der niemand mehr ins Haus reinlässt, total unsicher ist, Menschen nur verknurrt, also nichts von zugänglichen, menschenfreundlichen Labi, total erwachend ist, total hyperaktiv, 50 Kilo, nein, warte mal, 30 Kilo hat er gewogen mit 5 Monaten. Ein Labi, wo ich mir denke, 30 Kilo mit 5 Monaten, ja. Also früher waren die Labis irgendwie nicht ganz so schwer, groß und riesig. Ja, also natürlich züchte ich mir das rein, ob das dann Hochsensibilität ist, darüber kann man diskutieren, aber es ist natürlich eine Rassedisposition. Ja, ja. Das ist wie wenn ich mal einen Ridgeback mit einem Labi mische und mich dann wundere, dass der Leute stellt, ja. Und Weimaraner und Ridgeback sind im Handling, sie sind sehr anders im Wesen, aber sie sind im Handling relativ ähnlich anspruchsvoll, nennen wir es mal so. Ja.
Wenn man es im Vorhinein weiß, weil gerade der Ridgeback hat ja leider auch, wir driften ab, aber der Ridgeback hat ja leider auch eine Phase hinter sich von der gediegene, ruhige Hund in der Großstadt mit Lederleine, Lederhalsband, der durch die Stadt trabt.
Genau. Ist er auch mit 5 Jahren in richtigen Händen?
Genau, mit 5 Jahren.
Mit gut und wohl und sanft und sensibel erzogen, aus einer guten Zucht, ist er das auch. Ja, aber meistens in die ersten 4 Jahre sind sie hardcore, weil eben so sensibel. Und wenn ich dann leider auch schon sehr krank teilweise, muss man auch sagen, aber es wird jetzt, sie schaffen gerade die Kurve, schauen wir mal. Und natürlich, ich meine, wenn ich dann immer mit diesen sensiblen Tieren weiterzüchte, also mit diesen extremst vorsichtigen, extremst vielleicht sogar schon ängstlichen, mitunter kranken, darf ich mich halt nicht wundern, wenn ich immer mehr, hochsensible Ritschis habe, die irgendwie gar nicht mehr so stabil sind, oder eben immer mehr silberne Labis habe, die gar nicht familientauglich sind, oder überhaupt Arbeitslabis habe, müssen ja gar nicht silber sein, die nicht mehr entspannen können. Also ja, das ist halt der Mensch.
Ja, sehr klar. Und ich bin ja durch meine Hütehunde da natürlich dann Hütehundlastig und kann das aber auch ganz arg beobachten, dass ich glaube, dass eben dieses feine, zarte bei den Hütehunden, was dann immer mehr natürlich dann auch darin endet, dass wir immer mehr hochsensible Tiere haben, die extreme Geräuschsensibilität haben, die dann da schon in Dinge umschlägt, die einfach nicht mehr so familientauglich sind. Das muss man auch ganz klar sagen. Wenn ich jetzt das Gefühl habe, mein Hund, er könnte hochsensibel sein, wodurch bekomme ich Sicherheit? Und dann dieses, ist es überhaupt wichtig? Weil eine Diagnose, das ist ja immer so die Frage, die ich mal gestellt bekomme. Ja, gibt es da eine Diagnose? Wo kann ich da eine Diagnose herbekommen? Oder ist es viel wichtiger, den Hund in seiner Individualität wahrzunehmen und natürlich auch entsprechend auf ihn einzugehen?
Also, Nummer 1, ist es wichtig? Eigentlich nicht. Ja? Also, wenn ich kein Thema habe, ist es wurscht, ein Thema draus zu machen? Wurscht. Ja? Meistens haben die Leute ein Thema mit dem Hund und deshalb fangen sie sich ja an, damit auseinanderzusetzen, und dann kommen sie eben auf diese Dinge. Dann macht es schon Sinn. Weil dann kann ich meinen Hund besser verstehen lernen. Das war übrigens die Katze Luna, die mich gerade angenießt hat. Dann kann ich es verstehen lernen, warum mein Hund so ist, wie er ist. Und in dem Moment, wo ich meinen Hund verstehen lerne, kann ich ihn auch annehmen, weil es ist immer schwieriger, etwas anzunehmen oder jemanden anzunehmen, was ich nicht verstehen kann.
Ja,
also es ist so dieses Typische, was ich nicht kenne, das fürchte ich. Und ich meine, den eigenen Hund fürchte ich vielleicht nicht, aber was ich nicht verstehe, kann ich halt einfach nicht gut annehmen und so sein lassen, wie es ist. Diagnose ist es keine, und das finde ich ganz, ganz wichtig zu betonen. Hochsensibilität ist keine Diagnose, es ist keine Erkrankung, es ist ein Wesensmerkmal, eine Persönlichkeitseigenschaft. So wie extrovertiert oder introvertiert sein oder offen für Neues sein oder eher schüchtern sein. Ja, das sind einfach Wesensmerkmale, und das ist in Ordnung, das darf so sein. Es ist, dieses Diagnose-Ding, ich weiß nicht, im Humanbereich ein Trend, alles, was bei 3 nicht sehr radikal formuliert auf dem Baum ist, wird diagnostiziert, wenn es irgendwie schief reinschaut. Ist jetzt sehr radikal formuliert, aber beabsichtigt. Bin weder beim Menschen noch beim Hund ein Fan von. Im Humanbereich brauchen wir die Diagnosen, damit die Kassen zahlen. Ja? Muss man ganz ehrlich gestehen. Im Tierbereich stellt sich für mich immer die Frage, im Tierbereich brauche ich es maximal, um den Hundehalter abzuholen, dass der sagt, okay, mein Hund hat da besondere Bedürfnisse, deshalb möchte ich da jetzt mehr wissen und kennenlernen und kann entsprechend dann besser drauf eingehen. Ja. Aber ich sage auch immer, im Humanbereich braucht es den Stempel, weil de facto es ist ein Stempel. Ja, es ist ein Etikett oder ein Stempel, das ich oben drauf gebe. Und ich sage immer, an sich braucht es den Stempel nicht. Es hilft aber vielen Eltern oder auch Hundehaltern eben dieses Annehmen und auch das System rundherum, ob das jetzt Kindergarten, Schule ist, Hundeschule, Hundesitter, Eltern, die Probleme, Schwiegereltern, Kinder oder wer auch immer im Umfeld Probleme mit dem Hund hat, weil der Hund ist ja so schwierig und blablabla und überhaupt. Ich kenne das ganze Spiel auch von meiner Hündin. Da ist es schon hilfreich, einfach auch zu sagen, ja, sie ist kompliziert, aber sie darf kompliziert sein. Ja, sie nimmt einfach die Dinge intensiver wahr, sie braucht mehr Ruhe. Und bei der IKEA war das auch so, da haben viele gesagt, naja, lass sie doch einfach frei und der Wischler rennt da frei und dich und lass sie. Ich habe gesagt, liebe Leute, das ist ein Jagdhund, der geht selbstständig jagen, das ist kein Vorstehhund. Abgesehen davon nimmt die alle Reize wahr und hat Stress damit. Und es war bei ihr tatsächlich so, war die an der langen Schlepp, hat die abgegeben. Die hat gewusst, okay, ich bin an der Schlepp, Frau ist zuständig, ich kann entspannen. Das war ganz spannend bei ihr. Ist nicht bei jedem Hund so, aber ihr hat das wirklich auch geholfen. Und sie war auch im Freilauf natürlich, aber nicht so viel wie andere Hunde, weil sie viel schneller in der Überforderung war. Und wenn ich jetzt natürlich weiß, okay, mein Hund ist da anders, der ist schneller überreizt, der sagt alles auf und glaubt, der muss alles managen und ist für alles zuständig, dann ist es gut zu wissen, dass der Hund da einfach mehr Schutz braucht und ein bisschen mehr Kontrolle braucht, weil er das selber nicht schafft und überfordert ist. Ja? Und da helfen solche Etiketten schon. Ob es jetzt fürs Umfeld ist oder für einen selbst. Es gibt beim Hund einen Fragebogen, der ist eben auch aus dieser Studie aus der Schweiz, glaube ich. Den verwende ich auch in meinen Seminaren. Also ich habe ihn auf Deutsch übersetzt, wenn ich mich nicht irre, war der auf Englisch. Und ja, den gibt es, wie gesagt, also ich verwende den gerne auch in den Beratungen, ich verwende den auch in den Seminaren für die Hundehalter, also der Hundehalter füllt den über den Hund aus, aber ich betone, es ist keine Diagnose, das finde ich ganz wichtig. Super. Und es kann auch sein, dass der Hund nur auf einer Ebene hochsensibel ist, zum Beispiel sensorisch, aber überhaupt nicht emotional oder umgekehrt, ja? Dass der total robust ist, über die Dornen rüber rennt, der akustisch, also jetzt vom Gehör her nicht so sensibel ist und visuell überhaupt nicht wirklich gut reagiert, aber total stark auf Emotionen reagiert und auch ein total emotionales Wesen ist und eben auf dieser emotionalen Ebene hochsensibel ist. Gibt's auch.
Und wenn jetzt bei dem Test rauskommt, wie kann ich meinem Hund helfen? Du hast jetzt gerade für deine Hündin schon ganz viele Beispiele genannt, die ich super hilfreich schon mal finde. Was hast du da noch?
Es ist jetzt immer die Frage, also wie kann ich meinem Hund helfen, ist immer die Frage, was braucht mein Hund? Das ist sehr unterschiedlich. Also ich bleibe einfach bei meiner Hündin, weil die war auf allen Ebenen hochsensibel und die hat so ziemlich alles durch, also da hat eh so ziemlich alles zugetroffen. Also ein Beispiel ist, ich war sehr viel auf Seminaren, ich habe sehr viel mitgehabt, einerseits, wenn ich Seminare gehalten habe, aber andererseits auch, wenn ich Teilnehmerin war in Selbsterfahrungsgruppen im Rahmen der psychologischen Beratung und Co. Und da geht es schon spannend einher, also das sind viele Emotionen im Raum, wo dann 20 Leute ihre Emotionen mitteilen und also pure Selbsterfahrung, halt, wo das Innere nach außen gestülpt wird. Ja. Und der Hund spürt das. Und ich habe dann immer ihr Hause mitgehabt, ihre Stoffbox, da war sie drinnen, da war sie immer neben mir. Und es war so faszinierend, wenn sie in dieser Box war, hat sie sich eingekringelt, hat geschlafen, hat geschnarcht, war wirklich im Tiefschlafmodus und hat abschalten können. Egal, ob da wer geweint, gelacht, wütend war, vollkommen egal, was für Emotionen. Der Hund war im tiefen Entspannungsmodus, weil er ist in seinem Hause und ich bin zuständig. Und da kommt niemand hin. Das Hause ist Schutz, da darf super niemand wichtig. Fremdes hin. Weder Hund noch Mensch. Auch nicht reinschauen, nicht reingreifen, gar nichts.
Super wichtig.
Nur ich. Und das hat sie gewusst. Und wenn sie aber jetzt nicht in dem Hause war, wäre sie rumgegangen und hätte versucht, jeden zu trösten, der emotional ist, hätte versucht, Streit zu schlichten, hätte versucht, alles zu besänftigen und wäre zugleich vollkommen überfordert gewesen. Das heißt, das war ein Schutzfaktor auch für sie. Anderes Beispiel bei Seminaren, wo Hunde mit dabei waren, wo ich Seminarleiterin war. Wenn sie ohne Hundebox gelegen wäre, hätten die Hunde keine 5 Meter an ihr vorbeigehen dürfen. Das hätte sie so gestresst und sie hätte alle irgendwie wegmachen wollen. Ja. Im Hundehause drin, selbst wenn sie die Hunde gesehen hat, haben die auf 1-2 Meter vorbeigehen dürfen. Sie hat gewusst, der kommt nicht her, es passt alles. Also dieses Abgeben können. Und das ist was, das hat sie lernen müssen. Sie hat auch lernen müssen, zur Ruhe zu kommen. Sie hat nicht schlafen können am Anfang, weil alles einfach für sie war. Auch ich habe leider viel zu viel mit ihr am Anfang gemacht. Also sie wäre jetzt 14, sie ist natürlich schon verstorben. Und ich habe vor 14 Jahren das Konzept der Hochsensibilität oder vor 13 Jahren, wie sie ein Welpe war, nicht gekannt. Hätte ich es gekannt, wäre ich anders damit umgegangen. Ich hätte sie nicht so viel mitgenommen. Ja, sie ist auf der Uni aufgewachsen. Es war schon noch schön, weil sie war viel mit. Aber sie hätte mit Sicherheit mehr Ruhe gebraucht, mehr Rückzug. Und ich war sicher auch auf einem anderen Stresslevel, als ich es heute bin, als junge Studentin in Wien.
Klar.
Und wäre also Selbstständige am Land. Ja. Und
Ja.
das spürt der Hund auch. Also diese Hunde spiegeln häufig extrem stark ihre Hundehalter. Also alle Hunde spüren die Emotionen der Hundehalter, aber nicht alle reagieren so stark drauf. Und da geht es halt dann auch viel darum, hinzuspüren, hinzuschauen, was braucht der Hund, ja, kommt er mit seiner Emotionsregulation klar. Sie brauchen häufig mehr Unterstützung in der Emotionsregulation, dass ich noch bewusster darauf achten muss, dass sie zur Ruhe kommen. Hochsensible Hunde mitunter sogar 20 Stunden Schlaf, nicht nur 16, 17. Ja, und dann natürlich viele andere Tools. Also das ist jetzt immer die Frage, was braucht es. Aber häufig geht es eben um dieses zur Ruhe kommen, die mit den eigenen Emotionen umgehen lernen, dass der Hund auch lernt, sich abzugrenzen, sich rauszunehmen aus Situationen, und dass er lernt, mit Reizen umzugehen, mit Geräuschen umzugehen. Das heißt, es braucht einfach länger, bis er in der gleichen Situation entspannt ist wie ein nicht hochsensibler Hund. Und da sind wir nämlich auch schon beim Punkt, es braucht viel Geduld und eine gute Emotionsregulation beim Hundehalter. Ja, und wenn wir dann die Kombination haben, hochsensibler Hund und hochsensibler Halter, dann wird es überhaupt ganz spannend. Kann aber auch ein Vorteil sein, weil dann wiederum der hochsensible Halter es besser nachvollziehen kann und vielleicht auch früher erkennt, was der Hund braucht. Kann aber auch vom Nachteil sein, wenn der hochsensible Halter einfach schneller an seine Grenzen kommt, schneller überreizt ist, überfordert ist, emotional zu sehr mitgeht. Und de facto sind wir einfach auch im Thema Stressmanagement bei Hund und Mensch. Ja. Also es braucht mehr und besseres Stressmanagement, um aufs selbe Level zu kommen, sagen wir es mal so. Ja.
Was sind die 3 bis 5, ich grätze es mal ein, die 3 bis 5 wichtigsten Dinge, die du den Hundemenschen von hochsensiblen Hunden rätst?
Das ist eine sehr gute Frage. Naja, es rate ich nicht nur den hochsensiblen, also den Hundehaltern von hochsensiblen Hunden, aber mit Sicherheit Geduld. Ganz klar. Feinfühligkeit. Ja, was sind so, was haben wir noch? Geduld, Feinfühligkeit. Letztendlich auch viel Selbstreflexion, weil die Hunde spiegeln. Meistens, vor allem wenn sie emotional hochsensibel sind. Und auch, und es betrifft alles, alle Hunde de facto, aber bei den Hochsensiblen einfach ein Fünkchen mehr, ist auch den Alltag an den Hund anpassen. Weil was wir häufig machen, ist so nach dem Motto, ich nehme einen Hund und der rennt ja eh in meinem Leben mit. Aber das ist es nicht. Ja, es ist ein Lebewesen, das ein Familienmitglied ist, das eigene Bedürfnisse hat, sein eigenes Tempo hat, seine eigene Geschichte schon mitbringt, auch wenn es ein Welpe ist. Und es geht darum, sich darauf einzustellen. Und wenn ich dann einen hochsensiblen Hund habe, der einfach nicht so viel mitkommen kann, der einfach schneller müde ist, der Hundegruppen nicht aushaltet, dann sollte ich halt gewisse Dinge im Leben so ändern und anpassen, dass der Hund da überhaupt sich wohlfühlen kann. Beispiel wieder die Kaya. War viel mit mir in Wien, in Hundezonen, in Gruppen, war gut sozialisiert, auch in einer sehr guten Welpengruppe. Habe ja damals schon als Trainerin gearbeitet und viele Hundefreunde gehabt. Leider hat sie nicht immer gute Erfahrungen gemacht in Wien, muss ich auch dazu sagen. Aber ich habe dann festgestellt, sie hat sehr häufig Durchfall gehabt, hat sehr häufig, also auch von Anfang an, auch gesundheitlich leider tatsächlich auch mit Magen-Darm-Probleme, und hat sehr häufig Augenentzündungen gehabt. Das können Folgen von Stress sein. In ihrem Fall war es sowohl Stress, aber sehr wohl auch eine organische Ursache, wo wir lang gebraucht haben, bis wir, also Schilddrüse halt in ihrem Fall. Und das war, ich habe die Uhr draufstellen können. Wenn sie mehr als mit 3 Hunden, also sprich die Gruppe größer als 4 war, sie plus 3 ging gerade noch, alles was größer war, hat sie am nächsten Tag Durchfall gehabt und Augenentzündung gehabt. Und ich habe das lange nicht erkannt, weil ich in Wien gelebt habe und wir ständig Hundekontakte gehabt haben. Und erst am Land, wo wir nicht mehr ständig so viele Hunde gesehen haben, sondern eher nur einzelne, ist mir ganz klar aufgefallen, immer wenn sie mehrere Hunde sieht, hat sie punktgenau danach so die Uhr stellen können, Durchfall und Augenentzündung. Und dann stelle ich mir die Frage, wieso soll ich das dem Hund antun?
Ja,
Weil ich
klar.
mir einbilde, ich will in Hundezonen gehen, für mich war klar, ich gehe mit ihr in keine Hundezonen mehr. Sie hat super deeskaliert, sie hat mit den Hunden auch können, also nicht immer mit jedem, versteht sich,
Klar, ja.
sie war überfordert. Ja? Und das hat sich bei ihr körperlich geäußert und dann heißt es einfach, okay, so ist das und ich muss anpassen. Ich habe sie nicht jedem in die Hand geben können, ich hab nicht jeden auf sie aufpassen lassen können. Ich habe auch, wenn ich in Restaurants gehe oder in irgendwelchen engen Gegenden, immer achtsamer sein müssen. Den Herrn Vivolino, der aus dem Tierschutz ist, der viel schlechter sozialisiert ist, der ist ein Hammer, der rennt tatsächlich mit. Der hat gewisse Dinge noch nie in seinem Leben gesehen und rennt mit und ist dann schon noch ein bisschen aufgeregt, aber da weiß ich, es passt unterm Strich. Ja? Und der Kaya war zwar auch aufgeregt, aber da war immer die Frage, uah, wie reagiert sie dann? Oder hat sie dann wieder gesundheitliche Folgeprobleme, weil sie einfach so stark mit dem Stress auch reagiert? Also das Stresssystem, das ist ein Punkt schon bei Hochsensibilität. Dadurch, dass der Filtermechanismus im Gehirn anders funktioniert, werden mehr Informationen als wichtig eingestuft und auch das Alarmsystem häufiger aktiviert, sprich das Stresssystem mit Vorsicht, Achtung, Gefahr, ja, wird viel häufiger am Tag aktiviert, sprich eben die Stressachse, die über Adrenalin rennt, ja, wird häufiger bei Hochsensiblen aktiviert und dadurch sind sie stressanfälliger. Und dadurch sind sie aber vor allem, wenn in der frühen Kindheit, betrifft alle Menschen, wenn in der frühen Kindheit Traumata erlebt werden, ja, intensive, ganz schlimme Stressoren zum Beispiel oder chronischer Stress, ja, dann steigt das Risiko von psychischen Erkrankungen bei Menschen, zum Beispiel Depression, Angststörung, Panikstörung und Co. Ja. Beim Hund gibt es keine Daten zu. Da gibt es eher so diese Beobachtungen, aber das Stresssystem ist das gleiche. Also können wir auch davon ausgehen, dass jetzt Hochsensibilität zum Beispiel ein Risikofaktor ist für ein vermehrt aktives Stresssystem. Das wiederum ist ein Risikofaktor unter schlechten Fürsorgebedingungen. Also sprich, wenn die Eltern nicht feinfühlig sind, hochbelastet sind, krank sind, was auch immer, ja, dass da dann tatsächlich das Risiko steigt von psychischen Erkrankungen auch im Erwachsenenalter. Beim Hund würde das bedeuten, dass ein Hund, der schlechte frühkindliche Entwicklung hat, zum Beispiel aus einer schlechten Zucht stammt oder aus einfach auch beim Hundehalter dann vielleicht ständig Stress hat, wo der grob ist, nicht feinfühlig ist, wo der über die Bedürfnisse drüber geht, geschweige denn Gewalt, ja, aber auch ein sehr belastendes Umfeld hat, ja, also Zwingerhaltung, was auch immer, dass bei denen das Stresssystem noch stärker aktiv ist, als es eh schon bei einem Hund wäre, der diese Sensibilität nicht mitbringt. Und dadurch steigt halt bei diesen hochsensiblen Hunden unter schlechten Bedingungen das Risiko, dass sie Verhaltensstörungen entwickeln, Angst, Aggressionsprobleme, Depression. Und das ist halt wiederum was, was ich beobachte bei gewissen Rassen, dass es eben Rassen gibt, wenn die schlechte Dinge erfahren haben, dass die echt ganz schwer vermittelbar sind. Ridgeback. Ja? Und dann gibt es aber wiederum Rassen, die haben auch urschlimme Dinge, wenn die schlimme Dinge erleben bei den Hundehaltern und dann in die Vermittlung kommen oder im Tierschutz, dass die aber trotzdem irgendwie noch besser dastehen und besser vermittelbar sind, weil die sind zwar ein bisschen unsicher oder vorsichtiger, aber haben jetzt nicht schon fünfmal gebissen, ja? Oder liegen jetzt nicht vollkommen ohnmächtig im Eck und reagieren auf gar nichts mehr. Und auch da gibt es natürlich nicht nur rassebedingt, sondern auch individuell große Unterschiede. Ja, also ich habe schon innerhalb von Rassen, auch innerhalb vom Ridgeback, solche Unterschiede, wo Hunde schon Dinge erlebt haben, wo ich mir denke, Wahnsinn, und die stehen noch so da und dann gibt es welche, die haben weniger erlebt und sind ein Häufchen Elend. Also auch da gibt es natürlich, ist immer wieder die Frage, wie hoch ist die
Klar,
Sensibilität ausgeprägt. Ja, also es ist nicht nur Rasse, ja, muss man auch sagen. Ja, aber wenn ich mir einen hochsensiblen Hund nehme, hat sie auch viele schöne Aspekte. Ja? Also hätte ich das Konzept früher gekannt und hätte ich bei meiner Hündin wäre die Diagnostik bezüglich Schilddrüse besser gewesen vor 14 oder 13 Jahren, dann hätte ich das vollkommen anders entwickelt. Dann wäre sie bei weitem einfacher im Handling gewesen. Ja? Nur weil man natürlich 6, 7 Jahre braucht, um zu verstehen, warum ist das alles so, wie es ist und dann überhaupt erst mit Medikation für die Schilddrüse anfängt, bist du an einer anderen Basis, als wenn ich mir jetzt einen hochsensiblen Hund nehme, der vielleicht krank ist, dann kann ich ganz anders drauf eingehen, weil ich das Know-how halt auch habe. Ja? Und da finde ich dann wiederum nicht schlecht, wenn man das Konzept kennt. Ja? Zu
Auf
sagen,
jeden
ah, okay,
Fall.
zumindest als Hundetrainer, das finde ich schon gut. Als
Ja.
Hundehalter muss man es nicht immer kennen, aber als Hundefachmensch, als Tierarzt ganz wichtig, dass sie einfach viel stärker auf Schmerz reagieren, dass sie viel schneller Symptome zeigen, zum Beispiel. Ja.
Ja,
Auch das.
ja. Ja, ich finde es auf jeden Fall auch schön, dass du immer wieder auch ja, rausarbeitest und zeigst, was es eben auch Positives hat. Weil ich finde auch, es ist, wenn man hochsensibel ist, auch eine definitiv eine Superpower, wie ich immer sage, weil eben dieses Feinfühlige und dann ins letzte Eck denken und popeln und nachgucken,
Genau.
das kann schon absolut von Vorteil sein, je nachdem auch, was man für einen Beruf hat.
Genau.
Ja.
Ja, und ich meine, ich arbeite tiergestützt auch mit Hunden, nicht nur, aber auch mit den Hunden. Und der Kaya wäre ein super Therapiebegleithund gewesen, nur leider eben erst zu spät eingestellt auf die
Ja.
Schilddrüsenunterfunktion. Und sobald sie eingestellt war, war sie wie ein anderer Hund auch, muss man sagen. Gell? Und gerade ist es, gerade in diesem tiergestützten Bereich finden sich häufig hochsensible Hunde, weil das die sind, die so viel wahrnehmen, die so genau hinspüren, die genau wissen,
Ja,
wer
ja,
was
ja.
braucht. Nun muss ich da wieder darauf achten, dass die gut geschützt sind, zum Beispiel. Ja? Also der Vivo ist zum Beispiel sensorisch ziemlich sicher nicht hochsensibel. Also der ist da eher so, da denkt man mal, ui, der hat sich jetzt wehgetan und der merkt es nicht mal. Und
Okay.
reagiert auch nicht so auf Geräusche oder so. Aber er merkt schon Emotionen. Er weiß, er ist ein Therapiebegleithund. Ich arbeite mit ihm, mit Familien, mit Kindern, aber auch mit den Eltern. Es ist so toll, wenn er einen Raum betritt. Er weiß, wer braucht jetzt was. Ja? Und er kann das so schön
Schön.
zeigen und geben und kann sich aber auch so toll rausnehmen. Das ist ganz, der weiß dann ganz genau, wann er jetzt gerade nicht gefragt ist. Ja? Also, und das hat er von Anfang an gehabt. Ja, das ist einfach eine Kompetenz, die der Hund mitbringt. Und auch viele andere Bereiche, wo die Hochsensibilität einfach schon gefragt ist. Also im psychosozialen Bereich, im Therapeuten, Berater sind ganz viele, sind bei Weitem mehr wahrscheinlich hochsensibel als nicht hochsensibel. Weil du dadurch ja auch in diesen Bereich hineingehst, weil du ja Menschen gut verstehen kannst und dieses Spüren und dieses zwischen den Zeilen lesen, was wird es jetzt brauchen, dieser Perspektivenwechsel, das sind schon tolle Kompetenzen. Bei
Ja,
Vivo
auf jeden
stimmt so.
Fall.
Ja.
Ja, und das mit dem Pause machen und eben auch Pausen möglich machen, habe ich gerade jetzt letzte Woche eine Podcast-Folge zugemacht zu dem Thema Begleithund und auf was man eben auch achten sollte. Und da war das auch großes Thema mit dem Exit-Button und den Pausemöglichkeiten.
Ja,
Genau.
also ich habe das auch lernen dürfen. Als Selbstständige darf man das immer lernen, Pause zu machen. Selbst und
Ja.
ständig. Und es ist ja so, dass wir das nur den Hunden erlauben, was wir uns selber erlauben. Ja, das muss man auch sagen. Also es gibt sehr getriebene Menschen. Man merkt auch, wie getrieben dann die Hunde sind. Also da haben wir wieder diese Stimmung, die rennt. Und dann haben wir so diese super entspannten Menschen, wo der Hund irgendwie gut runterkommen kann. Und gerade die Hochsensiblen versuchen ja häufig auch die Menschen mitzuhalten mit den anderen. Kommen aber viel schneller an gewisse Grenzen und gehen dann aber ständig über ihre Grenzen. Und ich meine, ich selber bin auch hochsensibel, das ist ja kein Geheimnis. Nicht umsonst, ich sage immer, man beschäftigt sich mit den Themen, die einen beschäftigen. Und ja, also das war für mich ein riesen Lernprozess. Und in dem Moment, wo ich erfahren habe, okay, es gibt dieses Konzept und das trifft auf mich zu, war für mich ganz klar, ich hatte die offizielle Erlaubnis, ich darf vom Gas gehen. Hört sich zwar doof an, weil ich hätte es ja auch ohne diese Erkenntnis tun können, aber der Druck des Mithaltens und so sein wie die anderen war, ich bin nicht so wie die anderen, also darf ich auch anders sein.
Ja.
Also sich erlauben, anders zu sein. Und ich meine, wir sind alle anders, wenn wir ganz ehrlich sind. Ja, keiner ist
Ja,
wie der
schon.
andere.
Zum Glück. Ja.
Ja, zum Glück. Ja. Und bei den Hunden ist es ja auch so, dieses, ja, mein Hund darf so sein, wie er ist. Und der ist halt mal komplexer. Ja, und dafür war auch besonders.
Ja.
Und das ist okay so und das darf so sein. Und in dem Moment, wo ich den Hund annehme in seinem Sein, verändert sich sofort unmittelbar die Beziehungsqualität. Das ist so schön zu
So schön,
beobachten,
genau.
wenn es dann so Klick macht, so, ah ja, okay, es darf so sein. Und dann der Hund angenommen wird und dadurch findet ein ganz anderer Umgang miteinander statt. Und da hilft dieses Konzept der Hochsensibilität, sofern es zutrifft, tatsächlich sehr. Ja.
Schön. Das war auch genau der Grund, weshalb ich diese Podcast-Folge unbedingt mit dir machen wollte, weil ich eben weiß, wie wichtig das für die Menschen ist, wenn sie
Ja.
dieses Warum, dieses Erkennen, ach so, dann ist es für diesen Hund total normal. Und in dem Moment, wo ich dann doch wieder von irgendeinem Normal ausgehen kann, verändert sich eben ganz viel. Sehr, sehr schön. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen? Magst du noch irgendwas dalassen zum Schluss?
Mag ich noch irgendwas dalassen zum Schluss? Nein, ich glaube, wir haben eh das meiste besprochen. Ja, das Thema Sicherheit ist ja auch so eine Sache, wenn es um Stressmanagement geht. Also diese Hunde brauchen oder Hochsensible häufig einfach ein Fünkchen mehr Sicherheit. Sicherheit geben kann nur jemand, der selbst sicher ist. Ja. Das zeigt wiederum, wie wichtig die menschliche Ebene ist und wie sehr wir uns im Hundetraining eigentlich schon im Menschentraining oder eigentlich im psychosozialen Kontext bewegen. War ja übrigens auch meine Inspiration für die vielen Jahre Beraterausbildung dann, um den Halter besser zu verstehen. Also ich glaube, dass dieser Aspekt der Sicherheit geben und ja, einfach dieses geduldig und feinfühlig durchs Leben führen und einfach wirklich, wirklich, wirklich auf ein gesundes Stressmanagement beim Hund, aber vor allem auch beim Halter zu achten. Weil es ist schön und gut, wenn ich ständig beim Hund schaue, dass der keinen Stress hat und man dann denkt, ja, Fifi, muss ich jetzt entspannen, jetzt muss ich schauen, jetzt gebe ich dir einen Platz, bleib, damit sie schön liegen bleibt. Ja. Dann bin ich mit dieser Dynamik unterwegs und wundere mich, warum Fifi einfach nicht liegen bleiben kann.
Genau. Ja,
also das kann nicht gut gehen. Also das heißt, wenn ich will, dass mein Hund runterkommt, muss einmal ich runterkommen. Das funktioniert sonst nicht. Außer wir sind vollkommen entkoppelt und rennen so gar nicht emotional in einer Linie. Das gibt es auch, Hunde, denen alles wurscht ist. Ist aber eher die Ausnahme. Also generell wirklich gutes Stressmanagement, gesundheitsförderndes beim Hundehalter und beim Hund. Und das gibt sich die Hand und meistens wird das aber sehr getrennt betrachtet. Ja, das ist, glaube ich, nicht so sinnvoll.
Okay. Ja, dann vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Und in den Shownotes sind noch ganz, ganz viele tolle Infos über Iris und vor allem auch über einen ganz tollen Kurs über Stress, der bald bei ihr läuft. Einfach in den Shownotes schauen, da sind dann auch Links. Oder bei mir am Blog, da könnt ihr auch direkt alles finden über Iris und das Programm, was jetzt bald bei ihr läuft. Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Ja, danke für die Einladung.
Tschüss.
Ciao.